Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg führt mit 2:0 gegen Holstein Kiel und steht am Ende dann doch nur mit einem Punkt da. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Und das sind Felix und Max. Hallo.
Servus.
Hallo.
Ja, ich hatte es angesprochen, am Ende fühlt man sich so ein bisschen um den Lohn gebracht, wahrscheinlich beim 1. FC Nürnberg, wie das immer so ist, wenn man späte Gegentore bekommt. In der 88. Minute war es ja dann Mühling, der das 2:2 schoss. Aber wir wollen die ganze Geschichte von vorne aufrollen und Michael Köllner, der hat einmal kräftig am Personalkarussell gedreht und ja insgesamt gleich 5-mal gewechselt, Max.
Ja, wie du schon gesagt hast, also wirklich einmal gut durchgeschüttelt und neu aufgestellt. Wahrscheinlich eine der wichtigsten Personalien dann im Tor, die durchaus auch diskutabel ist. Kirschbaum hat eine Auszeit bekommen, dafür Bredlow im Tor. Aus meiner Sicht, glaube ich, die richtige Entscheidung, einfach weil sich ja in der Vergangenheit immer gezeigt hat, dass Thorsten Kirschbaum dann doch immer mit solchen Szenen zu hadern hat und ich glaube mal ganz unabhängig davon, ob man sich so einen Fehler leisten kann oder nicht, ich glaube für ihn war die Auszeit mal ganz gut. Hoffe aber auch, dass das, glaube ich, fürs nächste Spiel ja auch wieder entschieden wird. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob Bredlow jetzt da hinten drin feststeht oder nicht, mag ich mich noch nicht festlegen. Weiter ging es dann in der Innenverteidigung, da ist Georg Markreiter einmal zurückgerutscht in die Mannschaft für Lukas Mühl. Dann Eras verletzt, dafür Kammerbauer in der Mannschaft. Und für, was haben wir noch, für Möwald und Teuchert, Sally und Hufnagel im Team.
Ja, Möwald ja ebenfalls angeschlagen, genauso wie Eras. Deswegen da dann Hufnagel, der ja gefühlt überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat in den letzten Wochen, dann aber jetzt da unverhofft kommt, oft zum Einsatz kam. Georg Markreiter nach langwierigem Infekt jetzt auch wieder zurück damit. Du hast es schon angesprochen, die Systemumstellung 4-1-4-1 wieder. Markreiter, Everton, die Innenverteidigung dann gebildet. Löwen mit Behrens, das offensive Mittelfeld zentral dann gebildet. Ja, du hast es angesprochen, Bredlow im Tor für Kirschbaum. Und das war, Felix, natürlich ein großer Aufreger, gerade auch auf Twitter vor dem Spiel. Aber es scheint eben so zu sein, dass Michael Köllner auch mit Thorsten Kirschbaum geredet hat und Thorsten Kirschbaum schlicht und ergreifend immer noch an seinem Fehler da gegen Ingolstadt zu knabbern hat. Und dann ist es letzten Endes nur konsequent, da den Wechsel zu vollziehen, weil ein verunsicherter Torwart hilft, meint er auch eben gar keinem.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fand es ein bisschen unnötig. Also klar kann es sein, dass er verunsichert ist, aber es hat sich ja in der letzten Saison auch gezeigt, dass wenn Thorsten Kirschbaum quasi das Vertrauen bekommt, er auch besser spielt. Und das ist halt genau das Gegenteil, wenn man ihn auf die Bank setzt. Ich fand es ein bisschen unnötig, ganz ehrlich. Also er hat irgendwie in vielen Spielen, ich nehme da jetzt einfach mal das Duisburg-Spiel, das wäre wahrscheinlich ohne Thorsten Kirschbaum nicht 6-1 ausgegangen, wahrscheinlich eher 6-6. Jetzt übertrieben gesagt, und ich weiß nicht, also klar habe ich die Trainingsleistung nicht gesehen und Köllner wird auch wissen, was er tut, aber es ist ein bisschen, also für mich hat es so ein bisschen einen Schlag in die Fresse, in Anführungszeichen gesagt, wenn man einfach den Torhüter auswechselt, weil er einen Bock gebaut hat. Also ich fand es ein bisschen unnötig. Also viele haben es ja gefeiert und es wird ja auch immer wieder gefordert, dass Bredlow für Kirschbaum kommen soll, aber ich fand es ein bisschen unnötig.
Ja. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird. Michael Köllner ruft immer wieder den Leistungsaspekt aus, insofern letzten Endes dann vielleicht aus seiner Warte heraus auch nur konsequent, dann Fabian Bredlow dafür Thorsten Kirschbaum zu bringen. Wir sind gespannt, wie es dann in Braunschweig aussehen wird. Lasst uns ins Spiel gehen. Max, es ging fulminant los, direkt in den ersten 3 Minuten 3 Chancen, 2 für den 1. FC Nürnberg, 1 für Holstein Kiel.
Ja, also ich war quasi noch ein bisschen anderweitig beschäftigt und dann gab es schon fast das 1-0. Hufnagel steht da plötzlich alleine vom Tor aus 7 Metern, scheitert dann am Kieler Keeper und Löwen verzieht nochmal den Nachschuss dann über die Latte. Aber da hätte es schon mal ganz, ganz anders losgehen können. Dann in der, im Gegenzug hatte, glaube ich, Kiel auch noch eine relativ gute Chance, die aber dann auch vereitelt wurde. Aber das Spiel, also ich habe jetzt seit einiger Durststrecke wieder mal, finde ich, ein gutes Clubspiel gesehen oder zumindest ein unterhaltsames Clubspiel. Deswegen war das eigentlich ganz, ganz gut, dass das schon so losging. Dann war man da auch hellwach an der Stelle.
Ja, fulminanter Beginn, Felix. Hast du das genauso gesehen wie Max?
Ja, also die ersten 10 Sekunden und die ersten, nach 2 Minuten war, glaube ich, dann die zweite Chance. Es war auf jeden Fall ein Überfallkommando. Also das hat der Moderator, glaube ich, auch gesagt. Beide spielen die Taktik Überfallkommando. FCN hat damit begonnen und die ersten 20 Minuten war einfach FCN natürlich überlegen. Ein bisschen, er hatte auch bessere Ballsicherheit, aber Kiel hatte auch gute Chancen. Es ging hin und her, also sehr, sehr unterhaltsam. Und ich hätte nach dem letzten Spiel auch nicht mit so einem Start gerechnet. Also es war auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel in die ersten 20 Minuten.
Ja, der erste FC Nürnberg ein bisschen wie ausgewechselt. Ich stimme euch dazu. Es war auf jeden Fall unterhaltsam über die kompletten 90 Minuten. Und es war auch so, dass man die Verunsicherung, die vielleicht aus dem Ingolstadt-Spiel mitgenommen wurde, gar nicht so gesehen hat. Überfallkommando trifft es ganz gut. Beide Mannschaften, Max, sehr, sehr hoch gepresst, gerade in den ersten 20 Minuten.
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ist ja auch immer so, was wir in den letzten Folgen ja auch schon immer analysiert haben, es ist ja immer so ein bisschen der Ausschlaggeber, klappt es denn dann in den ersten 20 Minuten mit einem Tor oder nicht? Diesmal sollte es für keinen der beiden klappen. Danach hat sich das auch wieder so ein bisschen eingependelt, aber wir haben natürlich hier auch die beiden stärksten Offensiven der zweiten Liga gesehen momentan. Und da haben natürlich, glaube ich, beide Coaches sich was ausgedacht, um das irgendwie möglichst zu vereiteln, dass es in der ersten Halbzeit, sag ich mal, direkt losgeht mit den Toren. Und man konnte sich ja dann quasi da auch in die Halbzeit retten mit dem 0-0. Aber ja, es ging, wie gesagt, fulminant los.
Ihr hattet es angesprochen, dass Felix hat es gerade eben gesagt, dass der FCN optisch in den ersten 20 Minuten schon die überlegene Mannschaft war. Dennoch war es dann so, dass eben nach dieser ganz, ganz fulminanten ersten 2-3 Minuten keine richtigen Abschlüsse mehr zustande kamen.
Ja, das stimmt. Und das war eigentlich das Witzige an dem ganzen Spiel, dass im Prinzip Kiel und Nürnberg eine der besten Offensiven haben der zweiten Liga, aber eigentlich die Abwehrreihen gar nicht so stark waren, aber in dem Spiel war einfach sowohl die Kieler Abwehr wie auch die Abwehr mit vor allem Everton und Mark Reiter bei uns sehr gut gestanden und hat so ziemlich jeden Ball also es war fast nicht möglich, einen Pass zu spielen. Das hatte ich auch ganz oft in der ersten Halbzeit gesehen beim FCN. Sie wollten Pässe spielen und es war nur möglich, wenn sie den Pass richtig genau durch die Leute durchgespielt haben, weil Kiel das komplett unterbinden wollte, dass da irgendein Doppelpassspiel oder Passspiel überhaupt zustande kommt. Also es lag auch daran, dass die Defensive von Kiel wirklich auch gut war in den ersten 20 Minuten. Es kam einfach nach diesen 2 Torchancen oder 3 waren es, ging einfach kein Ball mehr durch. Was halt wirklich gut war dann auch vom FCN die ganze Zeit war, die Zweikämpfe liefen auch im Gegensatz zu den Spielen vorher auch richtig gut. Also es hat mir auch sehr gut gefallen.
Was vielen nicht so gut gefallen hat, war die Schiedsrichterleistung von Daniel Siebert in der ersten 45 Minuten, weil Kiel sich in dieser Phase eben auch mit vielen Nicklichkeiten zu helfen wusste oder nur damit zu helfen wusste, damit viele FCN-Angriffe unterbunden hat. Gerade Eduard Löwen hat da ganz schön auf die Socken gekriegt. Wie habt ihr das bewertet?
Ja, also mir ging das da ähnlich. Es hat ja dann, glaube ich, bis zur 23. Minute hat es gedauert, bis die erste gelbe Karte gab, war natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen die taktische Marschrichtung von Kiel, da gerade den spielstarken Nürnbergern so ein bisschen auf die Füße zu treten und eben, wie Felix auch schon gesagt hat, die Passspiele zu unterbinden. Hätte man wahrscheinlich schneller zu den gelben Karten greifen können. Ich weiß nicht, wie Felix das sieht.
Ja, also insgesamt, man hätte früher auf jeden Fall schon in die gelbe Karten verteilen können, einfach nur um als Schiedsrichter ein bisschen zu zeigen, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu doll, aber ich fand es jetzt auch nicht übermäßig schlimm, dass er keine gelbe Karte gezogen hat. Löwen hat schon ganz schön abbekommen, aber es war noch im okayen Rahmen, fand ich insgesamt.
Und dann haben wir gerade vor der Sendung ein bisschen kurz noch geplaudert und dann habe ich gesagt, dass mich die ersten 45 Minuten phasenweise so ein bisschen an so einen Dorfkick erinnert haben. Eben genau das, was Felix gerade eben auch schon sagte, dass die Pässe eben oftmals nicht ankamen, dass die, dass das Spiel von sehr, sehr vielen Ballverlusten einfach auch geprägt war und mich das so ein bisschen an den Kick hier um die Ecke erinnert hat. Und Felix meinte dann, dass es bei ihm genau gegenteilig der Fall war.
Ja, es war genau gegenteilig der Fall. Also es kamen eben nur genaue Pässe an. Und wenn die Pässe ankamen, dann waren es gute Pässe. Und ich glaube, hätten sie mit der Leistung der letzten Spiele gespielt, dann wäre wahrscheinlich gar kein Pass angekommen. Deswegen, die Pässe, die ankamen, die waren gut und davon kamen ja auch welche an. Aber ich fand nämlich, also wie gesagt, ich fand es gar nicht wie ein Dorfkick. Ich fand es tierisch interessant, weil es war vor allem in den ersten 20 Minuten meiner Meinung nach auf einem taktisch hohen Niveau und der FCN hat alles versucht, da durchzukommen. Es hat nur nicht so gut geklappt.
Ja, Max, wie hast du diese ersten 20, 25 oder vielleicht auch 45 Minuten wahrgenommen?
Ja, also wie gesagt, für mich auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Also bei den letzten wirklich teilweise schon genervt nach wenigen Minuten, weil halt wirklich die einfachsten Bälle da nicht ankamen. Aber ich finde, es war halt so ein Hin und Her. Also beide Mannschaften wollten, auch wenn sie vielleicht nicht so gut gekonnt haben, aber es war zumindest unterhaltsam. Und ich gucke immer so solche Spiele sehr viel lieber, als wenn es halt schon am grundsätzlichsten scheitert. Also ich bin da auch eher auf, jetzt heißt ja beide Felix, ne? Auf Felix Seite.
Also nicht falsch verstehen, ich habe das Spiel auch in den ersten 45 Minuten sehr genossen. Es war halt einfach so, dass es aufgrund wirklich guter Abwehrleistungen teilweise sehr zerfahren wirkte, was die Offensive angeht. Und das war das, was mich so an den Dorfkick irgendwie erinnert hat. Es war dann auf jeden Fall so, dass in den zweiten 25 Minuten oder in den zweiten 20 Minuten der ersten Halbzeit dann relativ wenig zusammenging eben auf beiden Seiten. Und nichtsdestotrotz hatte der FCN dank Eduard Löwen auf einmal die riesengroße Chance zur Führung, Felix.
Genau, Löwen super stark gespielt auf Behrens und Behrens alleine vorm Tor kann köpfen und der Ball geht, warum auch immer, am Tor vorbei. Großer Schrei in meinen Räumlichkeiten, aber es war ja wirklich, es hätte eigentlich das 1-0 sein müssen und es wäre zu dem Zeitpunkt vollkommen okay gewesen, glaube ich auch, das 1-0 dort zu schießen.
Max, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also erstmal ist es ja Löwen, der da die komplette Kieler Hintermannschaft vernascht und Hanno Behrens, der kann sein Unglück am Ende gar nicht fassen. 1-0 zu diesem Zeitpunkt dann aus seiner Sicht vielleicht gerechtfertigt oder war das 0-0 letzten Endes der gerechte Pausenstand?
Na, über gerecht oder ungerecht im Fußball zu reden ist immer so eine Sache. Wie gesagt, das ist natürlich saublöd, wenn du irgendwie einen Meter vorm Tor stehst und den Ball nicht über die Linie bekommst. Das sieht immer doof aus. Auf der anderen Seite hat man auch wieder gesehen, dass es ja wirklich, dass Löwen mal wieder einen halbwegs okayen Tag erwischt hat und auch wieder ein, zweimal wirklich aufgeblitzt ist. Und da sehen wir eben auch diese Saison, dass wir uns das halt vielleicht leisten können, wenn einer von den Jungen mal ausfällt oder ein schwächeres Spiel hat. Aber wenn es wie in den letzten Spielen ist, dass irgendwie Eras, Löwen und weiß ich, vielleicht noch ein Kammerbauer einen schlechten Tag haben, dann reicht es halt nicht mehr irgendwie, um irgendwie ein gutes Ergebnis am Ende daraus zu ziehen. Aber ja, allein dieses Solo hätte das Tor schon verdient gehabt. Allerdings, wenn du es aus neutraler Sicht siehst, kannst du sagen, okay, 0-0 zur Halbzeitpause ist okay, leistungsgerecht.
Gegen die schlechten Tage spricht ja aber eigentlich, dass wir 5 Wechsel hatten bei der Startelf. So ein bisschen.
Ja, absolut, aber das sag ich mal, dass ein Spieler einen schlechten Tag hat, das verhindert ja einen Wechsel nicht. Also versteh ich jetzt nicht ganz.
Kannst du das mal ausführen? Halt, also ich meine damit, dass der Trainer dann natürlich auch auswechseln kann, aber dass wenn nur ein Löwen jetzt, bei Löwen ist es vielleicht nochmal schlimmer, weil den kann man natürlich überall hinsetzen, aber an sich könnte der Trainer ja dann auswechseln und was ich damit sagen wollte, dass unsere Ersatzmänner gar nicht so schlecht sind auf der Bank, wie jetzt auch vor ein paar Wochen in der Bild-Zeitung so zu lesen war, unsere zweite Reihe ist nicht fit und so weiter, fand ich jetzt bei dem Spiel eigentlich ganz gut. Das wollte ich damit sagen.
Ja, aber weil halt auch wieder, sage ich mal, so viele Einzelaktionen dann tatsächlich. Ich meine, ich glaube, personell waren wir zumindest in der Abwehr halt personell am stärksten aufgestellt, dadurch, dass Marc Reiter wieder zurück ist. Und was jetzt zum Beispiel Sully oder Hufnagel abgeliefert haben in der ersten Halbzeit, fand ich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also
ich fand Hufnagel gar nicht so schlecht. Sully, nee, also der hat mir zu viele Bälle verloren, aber Hufnagel an sich, vor allem wenn man bedenkt, wie jung er ist, hat eigentlich ein gutes Spiel, finde ich, abgeliefert. Also er hatte punktuell auf jeden Fall gute Aktionen, was Sully nicht hatte.
Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich über die ganzen Personalentscheidungen müssen wir wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit jetzt dann eh nochmal reden, weil da wird es ja dann interessant.
Ja.
Wer dann auch auf dem Platz stand und wer dann dazugekommen ist und wieso und weshalb und warum das nicht geklappt hat.
Ja. Wieso und weshalb, das hat sich so mancher gefragt, am Ende der zweiten Halbzeit insbesondere, und darüber werden wir hier gleich bei Total Beklubbt sprechen, denn dann fielen die Tore.
90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
0:0 stand es zur Halbzeit zwischen dem ersten FC Nürnberg und Holstein Kiel und damit hat der FCN weiter nur 3 Gegentore in den ersten 45 Minuten kassiert. Nach der Pause allerdings dann insgesamt schon 17. Darüber werden wir uns jetzt auch unterhalten, aber erstmal können wir über die positiven Dinge dieses Nachmittags sprechen, denn Hanno Behrens war dann in der 54. Minute derjenige, der ja seinen Patzer quasi aus der 44. Minute wieder gut machte, schoss den FCN zur 1:0 Führung und das Ding war deutlich komplizierter als der Kopfball vor der Halbzeit. Insgesamt Nürnberg ja mit Wiederbeginn sofort wieder präsent auf dem Platz, mit Bemühungen ja letztlich zielstrebig sofort wieder nach vorne zu spielen, Felix, und ja letzten Endes Hanno Behrens dann derjenige, der das Ganze veredelt hat.
Ja, also ich fand super stark erstmal vor der Szene, wie Marc Reiter den Ball quasi von hinten rausgespielt hat und dann Behrens sich einfach mal ein Herz gefasst hat und mit seinem, wie der Moderator dann in Anführungszeichen gesagt hat, schwächeren Fuß den Ball einfach wunderbar ins Tor geschossen hat. Es war einfach sehr schön. Also der komplette Spielzug war eigentlich super cool.
Super cool fand ich den auch. Wie geht's dir, Max?
Ich fand ihn natürlich auch super cool. Ich fand aber vor allem, dass Behrens extrem viel Platz hatte. Also da konnte sich ja wirklich die Ecke aussuchen, dass sich da schön zurechtlegen. Also war halt einfach ein Riesenplatz in der Hintermannschaft. Also quasi aus dem defensiven Mittelfeld war niemand da. Die Abwehrspieler sind auch nicht drauf. Und ja, hat er dann echt super, super cool gemacht.
Wurde ja bei Sky auch angesprochen, dass eben genau das ein Kieler Problem mitunter ist, dass man nicht richtig rausrückt und damit Fernschüsse zulässt, genau wie der dann eben von Behrens aus 20 Metern. Und dann schlänzt er ihn da wunderbar oben ins linke Eck rein. Es war dann so, dass von Kiel nicht so richtig viel kam. Sie hatten eine Kopfballchance durch Peitz, der aber so unplatziert war, dass ja wahrscheinlich jeder den gehalten hätte, weil er direkt auf den Torwart kam. Und der FCN dann einfach ja nach wie vor in der Abwehr so stabil stand, dass man nicht den Eindruck hatte, dass da irgendwas wackelt, Max.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, wir haben ja vorhin die Innenverteidigung schon angesprochen, wir hatten aber mit Valentini Leibold diesmal auch, sag ich mal, auf den Außen wirklich gute Aktionen, viele gut platzierte Grätschen, die da oftmals noch Schlimmeres verhindert haben. Und ja, für mich, klar, ich meine, es sind in der Phase die 2 Tore für den Club gefallen, aber so die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war ja die stärkste Phase und wie gesagt, ich bin ja diesmal auch ein bisschen wieder in alte Muster verfallen und habe echt gedacht, man kann das abhaken, weil ich ja zu dem Zeitpunkt das wirklich sehr, sehr dominant und sehr, sehr gut aussah. Sollte ja dann anders kommen, aber ich nehme schon wieder viel zu viel vorweg.
Ja, ich kann dir aber beipflichten, als es dann 2:0 stand und darüber sprechen wir jetzt, da hatte ich irgendwie innerlichen Haken daran gemacht. Das war derart dominant, gerade auch in der Abwehr, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass wir diese drei Punkte noch herschenken. Ich weiß nicht, wie es Felix ging. Auf jeden Fall erstmal das 2-0. Wieder eine Aktion von Löwen, der da gut dann bis zur Grundlinie zieht, in die Mitte flankt. Ball wird noch abgefälscht durch den Kieler Abwehrspieler und dann kommt Michael Ishak, der ja zuletzt zwei Spiele in Folge nicht getroffen hatte, und hämmert das Ding da Volley ins Netz, als wäre es das Normalste der Welt.
Ja, super Geist, super cooles Tor auch auf jeden Fall. Ja, also echt schön gespielt. Valentini auf Löwen super auf Ishak. Und keine Ahnung, wie er den da annimmt, aber er hat es einfach nur super cool gemacht, würde ich einfach sagen. Und auch zwei Minuten vorher, um auf Hufnagel jetzt wieder zurückzukommen, war diese Aktion in der 59. Minute, wo Hufnagel quasi den Ball behalten hat und dann, falls ihr euch entsinnen könnt, in den Rückraum spielt, wo Kiel quasi wirklich nie irgendwelche Leute stehen hatte und der FCN das auch vorher viel mehr ausnutzen hätte können. Und es war zum Beispiel eine gute Aktion von Hufnagel und so eine Aktion kam von Sally auf der anderen Seite gar nicht zustande. Also wenn, dann lief meistens über Hufnagels Seite irgendwas.
Ja, Max, super cooles Tor bei Michael Ishak. Wie hast du die Situation gesehen und vielleicht auch die Situation mit Hufnagel?
Wie habe ich die gesehen? Mit großer Freude natürlich. Geile Bude, direkt abgenommen, schießt den Ball so auf Kopfhöhe, ein bisschen rechts versetzt, aber trifft ihn natürlich optimal. Torhüter hat gar keine Chance. Ja, wie gesagt, für mich war das Ding abgehakt. Die Szene von Hufnagel, die habe ich jetzt so nicht mehr im Kopf. Ich habe es gerade im Ticker hier nochmal nachgelesen. Also vielleicht pflichte ich dir da ein bisschen bei, Felix, dass Hufnagel doch gar nicht so schlecht war. Aber das Tor war natürlich super gemacht und Ishak macht ja ein weiteres Mal klar, dass er diese Saison jetzt einfach, dass der Knoten geplatzt ist und der einfach knipsen kann, dass er die Qualität hat.
Es war dann so, dass der FCN sich ein Stück weit zurückgezogen hat, Kiel ja das Mittelfeld überlassen hat und dann selber kontern wollte, während bei Kiel der Doppelwechsel dann kam, Kinzombi und Seidel für Leverenz und Duxch, die ja wirklich komplett abgemeldet waren. Da muss man ja einfach den Hut ziehen vor der FCN-Abwehr, Leverenz und Duxch, zwei der auffälligsten Spieler in dieser Zweitligasaison und ja, wirklich gar kein Land gesehen. Und dann war es ausgerechnet eben Aaron Seidel, der in der 70. Minute mit dem wahrscheinlich ersten Ballkontakt den Anschlusstreffer macht. Und da ist auch so ein bisschen über die Entstehung zu reden, denn Tim Leibold klärt den Ball zur Ecke so ein bisschen ohne Not und aus dieser Ecke heraus resultiert dann eben das 1-2 aus Kieler Sicht, wo dann Drexler gegen Leibold ja letzten Endes als Sieger hervorgeht und der Ball in die Mitte kommt, wo dann irgendwie das erste Mal kollektiv richtig gepennt wurde, Felix.
Also vor allem beim 2-1 von dem Tor, von dem du gerade sprichst, ich weiß nicht, ob ich da wirklich von Pennen sprechen würde, weil es war einfach auch saustark gespielt von Kiel. Und klar kann man sagen, okay, Leibold, es hat angefangen damit, dass Leibold irgendwie den Ball zur Ecke klärt, aber das fand ich jetzt auch nicht, an sich nicht so schlimm. Also das kann man auf jeden Fall machen. Danach war das einfach nur saustark von Kiel für mich. Also nicht wirklich, ich würde es nicht wirklich irgendeinem FCN-Spieler ankreiden.
Max, wie hast du die Situation gesehen? Eher Abwehrfehler oder eher stark von Kiel?
Sowohl als auch. Also das Tor hat halt so ausgesehen, als hätte, ja, als wären die komplette Abwehr nur Statisten. Also der Ball war irgendwie plötzlich drin und der Ball wurde irgendwie super von Drexler da reingehoben. Seidel steht natürlich dann richtig, aber es hat halt auch so ausgesehen, als hätte sich niemand gewehrt, aber es hätte sich auch in der Positionierung niemand wehren können. Also zumindest nach der Flanke. Wenn Leibold vielleicht das Zweikampfduell da gewonnen hätte, hätte es anders ausgesehen, aber halt irgendwie ein saudoves Tor zu einer saudoven Zeit.
Ja. Und das vor allem, weil der FCN eigentlich hinten bis dato eigentlich komplett eine Mauer war. Also die kamen ja nicht durch. Das war wirklich eigentlich das erste Mal, dass sie wirklich so durchkamen und gleich ein Tor gemacht haben in der zweiten Halbzeit.
Es war dann so, dass Kiel lange Zeit danach auch nicht durchkam und trotzdem ging es mir nach dem 1-2 schon so ein bisschen, dass ich dachte, wer weiß, ob das ganze Ding hält oder ob wir hier nicht doch noch die drei Punkte herschenken. Und letzten Endes ja war es dann auch so, in der 88. Minute war tatsächlich eigentlich erst die richtig nächste nennenswerte Chance, die Kiel hatte. Und die war dann letztlich die zum 2-2 führte. Da war es dann aber tatsächlich so, dass Kiel mitunter sehr viel Platz hatte. Über Drexler, Peitz ging der Ball dann letztlich zu Mühling. Und der konnte 14 Meter frei vorm Tor stehen, sich dann die Ecke quasi schon aussuchen. Fabian Bredlow sprang noch, aber das letztlich vergebens, Max.
Ja, ich will nicht über dieses Tor reden. Also es, irgendwie, wir können, also gefühlt können wir irgendwie Anschlusstreffer nicht. Also ich habe auch jedes Mal das Gefühl, wenn irgendwie so ein Anschlusstreffer kommt und es ist halt nur noch ein Tor bis zum Ausgleich, dann fällt dieser Ausgleich. Dann ist es wahrscheinlich, oder dann ist es noch wahrscheinlicher, dass wir irgendwie nochmal in Führung gehen. Aber so diese knappen Ein-Tore-Vorsprünge, gerade wenn die gegnerische Mannschaft zuletzt getroffen hat, irgendwie, da habe ich irgendwie null Vertrauen und denke immer nur das Schlimmste. Obwohl, wie gesagt, es mir gestern so ging, dass ich eigentlich nach dem 2-0 das Ding schon abgehakt habe, weil ich gedacht habe, hey, da passiert heute nach hinten gar nichts. Und gegen die Abwehr oder gegen unsere Abwehr passiert gar nichts. Und ja, das Tor, keine Zustellung, der Mühling konnte sich auch wieder die Ecke aussuchen, weil er wirklich so viel Platz und Zeit hatte. Und ärgerlich.
Ärgerlich war es in jedem Fall, Felix. Ausgerechnet zwei der bis dato besten Spieler auf dem Platz, nämlich Everton und Behrens, waren in der Situation halt auch überhaupt nicht auf ihrem Posten.
Ja, also das war auf jeden Fall ein Abwehrfehler, das zweite Gegentor, weil es kann nicht sein, dass er einfach so frei zum Schuss kommt. Also der hätte ja wahrscheinlich auch noch gefühlt eine Minute warten können. Und ja, und 87. Minute, vor allem vorher war es ja auch so, dass der FCN auf jeden Fall, wie gesagt, hinten stabil war und vorne jetzt auch Akzente setzen konnte. Leider sehr oft Sally den Ball leider verloren hat und ja, ist halt einfach saublöd, in der 87. Minute noch den Ausgleich nach 2-0 zu bekommen und auch, wie man so in den Gesichtern nach dem Spiel gesehen hat, da ging es den Fans nicht anders als der Mannschaft einen Schlag in die Fresse.
Ich habe es auch selten erlebt, dass das Stadion schlagartig so still war. Also das hat man ja selbst in der Sky-Übertragung mitbekommen. Vorher gute Stimmung in der Hütte und auf einmal, ja, als hätte jemand irgendwie den Ton abgedreht bei Sky. Aber Schlag in die Fresse trifft es ganz gut. Es wäre tatsächlich fast noch schlimmer gekommen und es hätte dann irgendwie zu diesem Nachmittag gepasst. War dann aber am Ende zum Glück nicht der Fall. Kinzombi in der Nachspielzeit mit dem Fallrückzieher, der wurde lang und länger und senkte sich dann am Ende zum Glück aufs Tordach, Felix.
Ja, das wäre noch der Höhepunkt gewesen, aber es wäre zwar unverdient gewesen, aber es hätte auch irgendwie zum Club gepasst und zu dem ganzen Spiel, weil im Prinzip waren wir hinten sicher gestanden, wir hätten das 2-0 nach Hause schaukeln können und durch zwei Aktionen ist Kiel einfach wieder da und das Spiel geht 2-2 aus und am Ende weiß keiner warum.
Ja, keiner weiß so richtig warum. Max, ist das so ein bisschen Bielefeld Reloaded?
Es ist so ein bisschen Bielefeld Reloaded und es ist halt vor allem auch die ganze Geschichte, dass wir hatten ja Konter und das war ja auch die taktische Marschrichtung durch die Einwechslungen mit Fuchs und mit Teuchert zu sagen, okay, wir bringen die schnellen Spieler rein und versuchen die Konter zu fahren. Aber wenn du dann halt wirklich gute Konter-Situationen eben ja so schlampig ausspielst, Ballverluste dann total unnötig passieren, irgendwelche hohen Bälle, riskante hohe Bälle gespielt werden, obwohl man eigentlich den sicheren flachen Ball spielen könnte und halt einfach nochmal eine gute Chance zum 3-0 provozieren hätte können. Wenn man die ganzen Chancen halt auslässt, ist halt auch einfach ein bisschen blöd und zu Hause scheint diese Saison wirklich auch ein bisschen der Wurm drin zu sein. Weil vermutlich hätten wir es auswärts dann gewonnen. So ein bisschen
ja, wie
was denn, also wenn man sich den Trend so ein bisschen anguckt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Ja, Heimstärke ist irgendwie beim FCN nicht gepachtet aktuell. Wieder mal nur quasi ein Punkt statt drei. Es ist jetzt das zweite Unentschieden im achten Heimspiel, dazu vor allem eben auch schon drei Heimniederlagen. Und ich hatte es angesprochen, das hat aber nichts mit Heim oder Auswärts zu tun. Mal wieder Gegentore in der zweiten Halbzeit. Wir werden uns gleich noch etwas ausführlicher eben einzelnen Spielern und dieser Auffälligkeit, dass der FCN nur in der ersten Halbzeit gut verteidigen kann, offenbar widmen hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96-Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg stellt in den ersten 45 Minuten die stärkste Abwehr der zweiten Liga und in der zweiten 45 Minuten die zweitschlechteste. Und das ist ein Kuriosum, den wir uns ein wenig annehmen wollen, denn auch dieses Mal war es so, dass es in der zweiten Halbzeit wieder geklingelt hat. Und mir fällt es ein bisschen schwer, das zu greifen, Felix. Es gibt ja durchaus Stimmen, die Michael Köllner so ein bisschen unterstellen, dass er gerade auch nach Führungen falsch wechselt, dass er da zu sehr auf die Jugend setzt, die Erfahrenen nicht bringt oder zu spät bringt. Rein vom Fitnesslevel habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas im Argen ist, dass die Mannschaft einfach hinten raus nicht mehr kann. Wie machst du oder woran machst du die ganze Geschichte fest, dass wir in der zweiten Halbzeit so viele Gegentore bekommen?
Ja, was auf jeden Fall ein Faktor ist, ist schon mal Elfmeter gegen uns, jetzt nicht gestern, aber vor allem in den letzten Spielen, es war schon auffällig oft, wurde auffällig oft auf den Elfmeterpunkt gezeigt beim FCN, die jetzt, will ich nicht sagen, dass die unberechtigt waren, aber das ist erstens das eine, sowas darf nicht so oft passieren auf jeden Fall. Und wenn man das Spiel gestern anguckt, ist halt krass, dass einfach eigentlich unsere Abwehrreihe mit einem zurückkehrenden Markreiter und Everton und Leibold und Valentini wirklich stabil gestanden hat. Und vielleicht würde ich das Spiel gestern sogar rausnehmen, wir dann wirklich ansonsten einfach einen Bock gebaut haben und dann kriegen wir halt ein Gegentor und dann kriegen wir halt noch ein Tor und dann steht es halt 2-2. Aber ansonsten ein super Spiel abgeliefert. Es muss halt irgendwie abgelegt werden, dass diese Böcke passieren. Aber sowas passiert halt einfach. Dass dann daraus gleich ein Gegentor oder zwei Gegentore passieren, ist halt einfach schade. Aber es spricht natürlich auch für Kiel. Ansonsten zu den Wechseln von Michael Köllner, weiß ich jetzt nicht. Also ich fand nicht schlimm, dass er zum Beispiel Fuchs eingewechselt hat. Petrak, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das war für mich neutral. Was ich im Gegensatz nicht verstanden habe, ist, wieso er Salli drin gelassen hat, weil er so viele Bälle verloren hat, er hat die Laufwege von den Passgebenden auch oft nicht gecheckt. Also es wurde im Pass gespielt, aber Salli ist da einfach nicht in die Räume gelaufen, was bei anderen schon besser abgestimmt gewirkt hat. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso er den nicht auswechselt. Also ich fand Fuchs nicht schlimm zum Beispiel, dass ihn eingewechselt hat, aber dass Salli einfach drin geblieben ist, das habe ich einfach nicht verstanden, weil er offensichtlich viel zu viele Bälle verloren hat und einfach eher ein Unsicherheitsfaktor in der Offensive war, als dass er irgendwie Stabilität oder Torchancen generiert hat.
Böcke bauen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, Max. Es war ja auch gestern dann so, dass eben das erste Gegentor aus einer Ecke resultiert. Ich habe jetzt, ohne das mit Zahlen untermauern zu können, aber so ganz persönlich den Eindruck, dass wir relativ wenig Gegentore aus dem Spiel herausbekommen, sondern eben aus Standardsituationen oder eben per Elfmeter und dass diese Geschichten nicht durch kollektives Abwehrversagen in der Art und Weise zustande kommen, sondern eben durch individuelle Fehler oder ja letzten Endes Tiefschlaf einzelner Personen. Ich erinnere eben nochmal an Bielefeld, als Löwen da ja einen richtigen Bock baut, oder dann Ingolstadt war jetzt eben komplett Ausfall bei Thorsten Kirschbaum, als er da den Elfmeter verursacht. Ist es ja letzten Endes so, dass da die Unkonzentriertheit Einzelner den FCN ja oftmals zurückwirft?
Würde ich fast so unterschreiben. Was vielleicht dann auch immer noch dazu kommt, ist eben, dass sich ja der Rest der Mannschaft dann auch bei solchen Gegentreffern einfach machtlos fühlt. Also wenn du halt nicht irgendwie, sag ich mal, gut auskombiniert wirst und einfach ein, in Anführungszeichen, gut herausgespieltes, verdientes Gegentor bekommst, sondern halt jedes Mal irgendwie einen blöden abgefälschten Schuss, ein Eigentor, was dem jemanden auf den Kopf, wo der Ball jemanden auf den Kopf fällt, wie Löwen in Darmstadt zum Beispiel, oder eben solche Dinger, wo dann ein Einzelner pennt. Ich glaube, das ist als Spieler oder als ganze Mannschaft halt auch doof, wenn du sagst, da waren wir jetzt machtlos. Und was mich dann auch eher stört, ist, warum die erfahrenen Spieler draußen geblieben sind. Also um nochmal auf die ganze Wechselgeschichte zu kommen. Dass zum Beispiel ein Werner, der ja jetzt wirklich auch extra geholt wurde, weiß nicht, ob es bei dem leistungstechnisch nicht stimmt, dass er draußen sitzt. Den hätte ich auf jeden Fall erwartet bei so einem Spielstand, dass der auch einfach durch sein Alter da noch ein bisschen Ruhe reinbringt. Oder ein Bretschko zum Beispiel, der ja auch gerne mal bei Vorsprüngen eingewechselt wird und sich das auch schon bewährt hat. Das ist eher so meine Kritik, dass wirklich die erfahrenen Spieler draußen geblieben sind und die vielleicht da auch nochmal, auch vielleicht auch einfach durch Kommunikation, Körpersprache, wie man immer gerne so sagt, da noch eine Ruhe reinbringen und die Mannschaft halt vielleicht auch nochmal sagen können, ja, jetzt reißen wir nochmal zusammen, so die letzten 10 Minuten halten wir noch durch. Es ist immer so ein bisschen...
Aber sie haben ja nicht wirklich unsicher gewirkt. Also es war ja nicht so, dass sie unsicher gewirkt hatten. Also das war ja das Krasse an der ganzen Geschichte.
Irgendwie. Ja, und die Dinger fallen dann trotzdem irgendwie. Das ist, ich weiß, wie du das meinst. Und das ist halt irgendwie trotzdem doof. Es ist halt, man versucht halt die Fehler irgendwie zu analysieren oder zu lokalisieren. Und wenn es halt an individuellen Fehlern oder wenn es individuelle Fehler wirst du halt niemals wirst du niemals ausmerzen können. Es sei denn, du hebst halt das Spielerniveau, ne? Also du hast dann irgendwie bessere Spieler, die weniger individuelle Fehler machen. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, für mich ist es halt ein Kritikpunkt. Also ich als Trainer, wir stellen uns ja hier in dem Podcast immer auch so ein bisschen auf die Schiene, was hätte ich gemacht? Ich hätte einen Werner oder einen Bretschko eingewechselt zu dem Zeitpunkt, wenn das 2-1 fällt.
Also bei Werner gebe ich dir vollkommen recht, bei Bretschko nicht. Also ich hätte halt einfach, also das ist ja quasi das, was ich gemeint hatte, Sally raus und Werner rein. Das wäre für mich ein komplett logischer Wechsel, sogar schon zur Halbzeit gewesen eigentlich.
Auch ein leistungsgerechter, ja.
Ja, leistungsgerecht
bin ich auch bei dir vollkommen.
Nicht nur wegen dem Alter, einfach weil Sally nicht wirklich gut gespielt hat. Und das hat man auch offensichtlich gesehen, dass er nicht gut spielt. Und er wurde einfach nicht ausgewechselt. Stattdessen wurde Ishak ausgewechselt, was ich auch nicht verstanden habe.
Aber scheinbar scheint er ja doch irgendwo Leistung zu zeigen. Also sei es im Training oder während den Testspielen, wie auch immer. Aber wenn es zählt, klappt es bei ihm anscheinend nicht. Also weil er kriegt ja öfter mal dann doch wieder immer wieder die Chance, auch mal von Anfang an zu spielen. Und was er halt diese Saison gezeigt hat und auch größtenteils letzte Saison, war halt eher nicht so gut. Er hatte, glaube ich, ein gutes Spiel gegen Bochum letztes Jahr.
Aber das Ding ist halt, er kann ja dann auch spielen, das ist ja auch vollkommen okay, aber man muss dann halt irgendwie gegenwirken und so spätestens, also wirklich allerspätestens, nachdem es kam irgendwie so eine Flanke von Bredlo ganz von hinten, schöner Spielaufbau übrigens, auf Sally und er hat den Ball komplett vergeigt. Spätestens da hätte ich ihn ausgewechselt, weil das war so der 10. Ball gefühlt, den er irgendwie vergeigt hat und das war so in der 69. Minute und da kann man dann auch irgendwie nochmal neue Akzente setzen mit einem neuen Spieler vorne drin.
Ihr habt es schon angesprochen und das war was ich ohnehin noch thematisieren wollte. Es gab am Ende nach dem Spiel einen Blick auf die Bank und da hat man Tobi Werner gesehen, der geschaut hat, als wäre die nächsten 7 Tage Regenwetter angesagt. Tobias Werner spielt irgendwie überhaupt keine Rolle mehr beim 1. FC Nürnberg und das ist was mich sehr, sehr stark verwundert, wenn ich ehrlich bin, Felix.
Ja, vor allem, er hat ja auch irgendwie so einen Kommentar abgegeben, dass er, weil es wurde ja behauptet, dass er nicht fit ist und er hat es negativiert und hat gesagt, nee, das stimmt nicht und ich verstehe auch nicht, wieso er auf der Bank ist. Also er hätte auf jeden Fall in dem Spiel nochmal irgendwie einen Schub geben können und eine gewisse Ballsicherheit, weil die hat er ja auf jeden Fall und er ist ja auch ein guter Assistgeber, also man hätte ihn auf jeden Fall einwechseln können. Ich habe es nicht verstanden.
Max, ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre der gute Beginn von Werner Beginn seiner FCN-Zeit quasi so ein Strohfeuer gewesen und jetzt ist das irgendwie alles verpufft und er ist irgendwie so ein netter Platzhalter auf der Bank mit wenig Haaren neben Miso Pretschko mit wenig Haaren und das ist es dann aber irgendwie auch gewesen.
Ja, und also ich finde es auch unheimlich schade, weil ich habe sein erstes Spiel damals gegen, was war das, Duisburg, glaube ich? Ja, das war, glaube ich, das 6-1 sogar. Das erste oder zweite Spiel von ihm in der Mannschaft und das war halt überragend. Also da hat er wirklich die ersten 2-3 Tore fast alleine geschossen, beziehungsweise alleine vorbereitet. Und habe ich gedacht, boah, cool, der ja macht den Kerk vergessen so ein bisschen und der hilft uns wirklich weiter. Und dann war ich jetzt die letzten paar Spiele schon auch immer verwundert, warum er gar nicht aufgestellt war und auch nur sehr, sehr selten eingewechselt wurde. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil ich fand den jetzt auch nicht schlechter als einen Sully oder auch teilweise einen Hufnagel oder auch einen Teuchert, der halt immer seine Tore macht, deswegen trotzdem. Aber ich verstehe, ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum er keine Spielzeit mehr bekommt. Oder so wenig zumindest.
Ja, vielleicht war noch irgendwas anders, also man weiß es halt nicht, aber ich finde es halt auch schade, weil er eigentlich im Prinzip ein ähnlicher Spielertyp ist wie Sully, finde ich, also ziemlich wuselig auch und spielt sich einfach durch die Mauern durch und er muss einfach, also vielleicht hat Kölner das auch gesehen und vielleicht kommt er ja gegen Braunschweig auch mal wieder und vielleicht macht er einen Assist oder ein Tor, wer weiß.
Ja, es ist genauso der Eindruck, den ich auch gewonnen habe irgendwie. Da muss noch irgendwas passiert sein, weil rein leistungstechnisch kann es wenig Gründe geben, warum Edgar Sully da 90 Minuten spielt und Tobi Werner dann am Ende auf der Bank versaut. Also das ist zumindest so mein Eindruck. Wir haben über Edgar Sully schon gesprochen und in dem Atemzug möchte ich auch nochmal über Tim Leibold sprechen, der für mich in der Viererkette dann doch deutlich abgefallen ist. Also während Everton wirklich ein überragendes Spiel für mich gemacht hat, auch wenn er da beim 2-2 pennt, auch Valentini eine richtig, richtig starke Partie gemacht hat, mit Grätschen in höchster Not im Strafraum, war es vor allen Dingen eben Tim Leibold, über dessen Seite oftmals Gefahr entstanden ist, wenn gleich Kiel dann eben ja wenig Abschlüsse daraus generieren konnte, weil dann eben Everton und Valentini oftmals noch da waren. Marc Reiter auf jeden Fall mit Lufthoheit, gutes Comeback von ihm. Aber Tim Leibold vielleicht auch deswegen da hinten geschwommen, weil eben von Edgar Sully zu wenig Arbeit mit nach hinten kam, Max?
Kann einer der Gründe sein, wobei ich glaube ich auch der Meinung bin, dass Leibold ja von den Außenverteidigern eher der ist, der offensiv stärker ist als defensiv. Also der ja auch oft wirklich involviert ist, wenn es nach vorne geht, hat halt jetzt auch einfach einen schlechteren Tag erwischt. Aber klar, wenn du einen Flügelstürmer oder einen linken Mittelfeldspieler vor dir stehen hast, der eben schon einiges abfängt und ein bisschen disziplinierter ist bei der Rückwärtsbewegung, dann kommt eben auch weniger durch. Jetzt waren es ja wieder, wie gesagt, wieder dann tatsächlich individuelle Fehler, wo er halt einen Zweikampf verliert. Ich weiß nicht, also ich möchte Leibold jetzt gar nicht anprangern, weil ich finde, der eine sehr, sehr starke Saison spielt, aber auf jeden Fall in diesem Spiel einer der schwächeren Personalien.
Ja, insgesamt bin ich natürlich bei dir, Max. Gute Saison, die wir von Tim Leibold sehen. Felix, bitte.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also ich fand offensiv war er ganz gut, aber das Problem ist halt auch, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen, dass wenn Sully den Ball verliert und erst mit offensiv dann auch immer wieder quasi über seine Seite quasi der Angriff gestartet wird, das war, glaube ich, dann auch irgendwie so ein Faktor wahrscheinlich.
Wir müssen auf jeden Fall, oder ich möchte gerne noch über eine Personalie reden, das ist Hanno Behrens, der mir gestern wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Unermüdlicher Antreiber dieser Mannschaft, einmal mehr war. Und das Ganze dann vor allem dann auch mal wieder mit dem Tor garniert hat, Felix.
Ja, und fast zwei Tore. Leider ist es nicht passiert, kurz vor der Halbzeit. Aber ich mache mir immer ein bisschen Notizen und habe ganz unten noch hingeschrieben, so als Zusammenfassung, Behrens ist back. Also ich hatte das gleiche Gefühl, weil in den letzten Spielen wusste ich auch immer nicht, was mit ihm los war. Der ist so ein bisschen geschwommen. Also irgendwie hat er, ich glaube, die letzten drei Spiele, an denen der FCN auch wirklich nicht gut gespielt hat, war auch vor allem ein schwacher Behrens mit dran schuld und in dem Spiel war er auf jeden Fall wieder zurück in alter Form. Hätte fast zwei Tore gemacht, hat ein Tor gemacht, also ich bin froh, dass unser Kapitän wieder zurück ist, würde ich mal sagen.
Ja, Hanno Behrens nicht nur rein von der Binde her derjenige, dem diese Mannschaft folgt und der sie antreibt, oder Max?
Ja, absolut. Also wie gesagt, wenn er so einen Tag wie gestern erwischt, dann kann er halt auch wirklich der Floskelmotor der Mannschaft sein und das Ganze so ein bisschen dirigieren und antreiben. Ja, mich hat's sehr, sehr gefreut, dass er wieder getroffen hat. Ich finde auch, er hatte immer so ein bisschen einen unkonventionellen Bewegungsapparat. Ich habe auch bei der Vorlage zum Schuss und bei der Schusshaltung gedacht, oh, ob der reingeht, aber war ja dann wirklich super platziert. Und ja, guter Tag von ihm.
Unkonventioneller Bewegungsapparat bei Hanno Behrens, gefällt mir. was ist für euch noch auffällig gewesen in dieser Mannschaft? Gab es noch irgendjemanden, den ihr besonders herausstellen wollt in positiver oder negativer Hinsicht? Wie habt ihr beispielsweise Patrick Hammerbauer gesehen, Max?
Ja, wie immer schön aggressiv, risikoreich, auf jeden Fall. Der hat ja in seinen letzten Auftritten auch eher immer mal schwächer ausgesehen nach seiner Verletzung, als er dann wieder zurückkam. Gestern fand ich ihn eigentlich ganz gut. Ich würde stattdessen Georg Markreiter rausheben. Der hat ja einmal wirklich ein sehr, sehr schönes Dribbling gehabt im eigenen Strafraum, wo wirklich mit zwei, drei Körpertäuschungen und Drehungen irgendwie zwei Kieler Stürmer aussteigen lässt und den Ball sicher klärt. Der hat auch, finde ich, einen super, super Einstand wieder geleistet nach dem Infekt. Also das war so noch mein Highlight des Spiels.
Felix, hattest du ein ähnliches Highlight wie Max bei Georg Markreiters Tänzchen im eigenen Strafraum?
Ja, ich habe ja vorhin von meinem Zettel gesprochen und da sind zwei Herzchen bei Margaretti, Markreiter und Everton. Also die haben da hinten ja alles rausgeholt. Und ich fand es auch witzig, weil ja Markreiter immer so ein bisschen vorgeworfen würde, er kann nicht wirklich gut am Ball und ist nicht der trickreichste etc. Das hat er gestern allen seinen Kritikern gezeigt, dass er das doch kann. Also super Comeback. Everton auch super, was der da hinten rausgeholt hat. Ich fand auch Kammerbauer gestern gar nicht so schlecht. Also wahrscheinlich hätte ich lieber in dem Spiel Erras gesehen, aber ich fand, er hat auf jeden Fall eine Kurve, die nach oben zeigt, jetzt nach seiner Gehirnerschütterung. Muss man ja auch sagen, okay, das ist dann vielleicht nicht so gut für das Spiel, wenn man eine Gehirnerschütterung hat. Behrens auf jeden Fall. Und trotz ein paar Ballverlusten fand ich eigentlich auch Hufnagel gar nicht so schlecht. Also ich fand interessant, er hat auch teilweise punktuell auch mal gute Aktionen gebracht. Und ich glaube, wenn er halt kommen kann und da ein bisschen sicherer wird, dann kann es auf jeden Fall auch eine gute Verstärkung sein.
Ja, Hufnagel irgendwie so ein Faktor oder so ein Spieler, wo bei mir irgendwie immer so ein Fragezeichen dahinter prangt, weil ich überhaupt nicht in der Lage bin einzuschätzen, was er denn eigentlich für den FCN leisten kann, weil er wenig Möglichkeiten bekommt, weil er angeblich ja auch immer noch konditionelle Defizite hat, was sich mir nicht erschließt angesichts dessen, dass wir jetzt 14 Spieltage bereits gespielt haben. Also Lukas Hufnagel irgendwie so ein bisschen, ja, das große Fragezeichen im Kader des ersten FC Nürnberg, weil Max es angesprochen hatte, dass Georg Markreiter ja da hinten im eigenen Strafraum ein bisschen rumgetänzelt hat. Ich meine, dass es in der ersten Halbzeit sogar eine Situation gab, wo Everton das Gleiche gemacht hat. Da wollte Markreiter dann dem vielleicht in nichts nachstehen. Und für mich beides irgendwie dann auch Signale, dass diese Mannschaft unfassbar sicher und überzeugt von ihrer Leistung war. Und dann umso ärgerlicher, dass man eben hinten raus diese zwei Gegentore noch bekommt und letztlich zwei Punkte herschenkt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da meine Einschätzung teilt, Felix.
Ich finde ich auch. Also kann ich komplett so unterstreichen, wie du es sagst.
Ja, ich gehe da auch mit. Also es hat sich irgendwie diese Routine eingespielt, die wir irgendwie die ganze Saison über schon suchen. Und dann kriegst du halt so ein dummes 2-1 und es ist irgendwie alles dahin und einfach nur doof.
Ja, doof ist es in der Tat. Holstein Kiel springt auf Platz 1 vorbei an Fortuna Düsseldorf und der erste FC Nürnberg schafft es eben nicht, die Lücke kleiner werden zu lassen, wieder auf Platz 3 zu springen. Stattdessen sind es jetzt 7 Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und auf Holstein Kiel. Es sind 2 Punkte Rückstand auf Platz 3 und den ersten FC Union Berlin. Und wir sind gespannt, wie sich das dann nächste Woche weiterentwickeln wird. Dann gastiert der erste FC Nürnberg in Braunschweig. Und darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Außerdem nochmal der Hinweis auf die Movember-Aktion von meinsportradio.de. Für jeden gedownloadeten oder angehörten Podcast spendet meinsportradio.de einen Cent an die Movember Foundation. Und deswegen nicht nur total beklubbt hören, sondern auch noch jede Menge andere Podcasts. Denn im November Podcasts hören heißt Gutes tun.
Für die einen ist es ein Podcast-Download. für die anderen der schönste Schnauzer der Welt.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Am kommenden Samstag gastiert der 1. FC Nürnberg bei Eintracht Braunschweig und das waren, wir haben gerade im Off schon ein bisschen darüber geredet, zuletzt nicht so richtig ertragreiche Auswärtsfahrten. Nichtsdestotrotz werden Felix und ich uns das antun und dann nächste Woche daraus oder davon berichten, wie es denn in Braunschweig war. Aber erstmal wollen wir darüber sprechen, wie es denn in Braunschweig werden könnte. Denn Eintracht Braunschweig erlebt genau das, was man ja vom 1. FC Nürnberg, aus der letzten Saison kennt, nämlich den Relegationsplus und steht aktuell einfach im Niemandsland der Tabelle mit Felix.
Ja, wie für mich erwartet, steht Braunschweig da, wo man nach einer Relegation steht. Also es hätte ja auch schlimmer kommen können und sie hätten irgendwie um den Abstieg mitfighten können. Aber im Prinzip wird es ein sehr interessantes Spiel, weil Braunschweig hat in der 90. Minute den Ausgleich bekommen. Wir haben in der 87. Minute den Ausgleich bekommen, was schon mal ziemlich gut ist. Also das heißt, keine Mannschaft geht positiv gelaunt wahrscheinlich vom letzten Spiel in dieses Spiel rein. Und ansonsten wird es ziemlich interessant. Also Braunschweig ist so eine Wundertüte irgendwie für mich für dieses Jahr, weil also die können gut spielen, aber sind halt so ein bisschen, haben die Relegationskrankheit. Also ich hoffe, dass es nicht ausgeht wie die letzten beiden Spiele. Es war schon ziemlich bitter. Und ich beim dritten Anlauf am Stück endlich mal einen Auswärtssieg in Braunschweig mit Felix zusammen sehen kann.
Max, es ist ja so, dass wir gerade beim 1. FC Nürnberg schon darüber geredet haben, dass sie irgendwie ja Spiele einfach nicht über die Zeit bringen können. Aber was ist denn dann in Braunschweig erst recht los? 14 Spiele, 9-mal unentschieden.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mir die Statistiken gerade mal ein bisschen angeguckt. Erst 3 Spiele gewonnen, auch erst 2 Spiele verloren.
Und damit aber 3 weniger als der 1. FC Nürnberg, ne? Das muss man ja einfach mal herausstellen.
Ja, absolut, das heißt, keine Ahnung, was das heißt. Das wird wahrscheinlich ein enges Spiel werden am Ende des Tages, wenn man den Statistiken so ein bisschen Glauben schenken darf. Ich glaube, von der Qualität des Kaders her könnte Braunschweig weiter oben stehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß bei der Auswärtsfahrt und hoffe auf einen Sieg. Aber also wie gesagt, ich erwarte mir da ein sehr, sehr enges Spiel.
Ein enges Spiel, das vielleicht auch enge Personalentscheidungen mit sich bringt, Max. Siehst du Michael Kölner so ein bisschen wieder am Personalroulette drehen, dass da Eras Möwald vielleicht zurück in die Mannschaft kommen und wenn ja, wer geht dafür raus?
Also ich glaube, das haben wir jetzt ja schon ziemlich breit getreten, dass wir den Sally jetzt erstmal nicht wieder sehen wollen. Vielleicht rutscht da einen Möwald wieder rein, was natürlich dann aber auch wieder eine Systemumstellung bedeutet. Oder dass ein Teuchert zurückkommt, der dann vielleicht die Sally-Position übernimmt. Ich glaube eben auch, dass ein Eras vor einem Kammerbauer gesetzt ist, falls der fit ist. Die Abwehrreihe selber kann, glaube ich, so stehen bleiben, wenn man bei der Viererkette bleibt. Ich meine, ansonsten gibt es ja immer auch noch den Löwen, den man da irgendwie flexibel hinten dazwischen oder nebendran stellen kann.
Felix, wie siehst du die Geschichte und vielleicht auch die Torwartproblematik, die sich ja jetzt aufgetan hat beim 1. FC Nürnberg oder wieder aufgetan hat, muss man ja leider sagen.
Ja, auf den Torhüter bin ich gespannt, wer letztendlich im Tor stehen wird, aber das kann uns wahrscheinlich nur Michael Kölner sagen und das weiß er wahrscheinlich auch erst am Samstag oder Freitag. Das ist auf jeden Fall mega interessant, aber wie ich hatte es gestern auch mit einem Kumpel, im Prinzip haben wir 2 sehr gute Torhüter, die wahrscheinlich unter die besten, also beide unter die besten 10 Torhüter auf jeden Fall in der zweiten Liga stehen, beide, und es ist eigentlich egal, wer am Tor steht, finde ich. Also die Diskussion an sich ist, glaube ich, ja, muss Michael Kölner wissen.
Wir haben kein Torwartproblem, würde ich sagen.
Nö, also, null. Nee, also wir haben ein Problem, weil wir 2 sehr gute Torhüter haben.
Ja. Eher so rum.
Ja, also ein Luxusproblem, würde ich sagen. Im Prinzip ist egal, mir ist eigentlich egal, wer hinten drin steht. Es soll einfach nur Ruhe in der Mannschaft sein. So sage ich das jetzt einfach mal. Und ansonsten, wenn wir mit einer Viererkette spielen, dann würde ich die genauso spielen lassen, wie sie jetzt gespielt hat. Kammerbauer oder Erras wahrscheinlich. Ich würde eher Erras reinbringen, weil er ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Ruhe hat als Kammerbauer. Hufnagel, Sally sind wahrscheinlich raus. Und ja, dann ist halt interessant, wie gesagt, ob wir mit einer Vierer- oder Dreierkette spielen und dann wahrscheinlich mit zwei Stürmern oder einem Stürmer. Das sind wahrscheinlich die interessanten taktischen Fragen. Oder ob er während des Spiels nochmal umstellt. Aber ich gefühlt würde, glaube ich, mit einer Doppelspitze spielen, weil bei den letzten Spielen einfach Ishak und Teucher zusammen ein bisschen gefährlicher vorm Tor gewirkt haben als einzeln.
Teuchert ja auch jemand, der wahrscheinlich wieder spielen wird, weil er einfach gesetzt ist und schlicht und ergreifend jetzt gegen Kiel eine Pause bekommen hat, weil er eben unter der Woche noch, ich glaube, 80 Minuten in der U21 gegen Israel gespielt hat. Also für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht, ob Teuchert in der Anfangself stehen wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Max.
Ne, ich würde ihn auch absolut spielen lassen und man hat jetzt auch in dem Spiel wieder gesehen, dass sich Ishak, wenn er da vorne ganz alleine steht, wirklich halt auch angewiesen ist auf starke Anspiele. Hat er jetzt eins bekommen. Und glaube ich auch generell auch immer ein bisschen besser aussieht, wenn er halt den Teuchert daneben sich noch stehen hat. Also für mich auf jeden Fall Teuchert gesetzt.
Ja, Teuchert gesetzt. Teuchert ja auch letzten Endes mit einer guten Torquote in dieser Saison. Zeigt auf jeden Fall ansprechende Leistungen alles in allem. Kommen wir zur beliebten Rubrik. Wie geht das Spiel am Ende aus? Max, was nimmt der erste FC Nürnberg mit aus Braunschweig?
Wir spielen mal wieder Wünsch dir was. Ich wünsche mir 1-0, weil die Abwehr hat gezeigt, dass sie das eigentlich drauf hat. Deswegen wünsche ich mir mal ein 2-0.
Ja, 2-0, das wäre tatsächlich was wir lange, lange nicht gesehen haben. Ich glaube, beim zweiten Spieltag das letzte Mal, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Felix, 2-0 wäre natürlich wünschenswert. Was erhoffst du dir in Braunschweig?
Also trotz unserer guten Defensive und unserem Pech glaube ich, dass wir trotzdem mindestens ein Gegentor bekommen und ich würde sagen 3-1.
3-1 wäre was, womit ich leben könnte. 2-0 genauso. Ich tippe natürlich 2-1, was sonst. Bin gespannt, was wir da für eine Partie erwarten werden. Bedanke mich bei Felix und bei Max für die Analyse des Spiels gegen den neuen Spitzenreiter Holstein Kiel und dann sind wir gespannt, was wir in Braunschweig erwarten werden. Schalte diese Woche auf jeden Fall nochmal ein. Wenn es das Gegnergespräch gegen Braunschweig geben wird, dann werden wir mit einem Braunschweig-Fan sprechen und uns darüber informieren lassen, warum es denn bei Eintracht Braunschweig ja aktuell 9 Unentschieden bei nur 14 Spielen gibt. Und dann sind wir da auch ein bisschen schlauer. Das war's diese Woche erstmal mit Total Bekloppt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.